SRF 1.
«12.30 Uhr, ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF. Die SBB bekommt Konkurrenz. Der Bundesrat erlaubt nationale Fernbusse. Katalonien lässt auch das zweite Ultimatum verstreichen. Jetzt will Madrid die Kontrolle über die Region übernehmen. Wir fragen, warum dieses katalanische Spiel mit dem Feuer? Wenn der Kaiser die Beamten bestrafte, sagte das Volk, lang lebe der Kaiser.
Whenever the emperor to punish bureaucrats, the ordinary folks in China, would say, long live the emperor, because that's a bureaucratic system.
Chinas Kampagne gegen Korruption und warum sie dem Land nicht nur Gutes bringt. Und Valo Bertschinger, Patron der gleichnamigen Schweizer Baufirma, steht nicht gern im Rampenlicht.
Ich habe Zurückhaltung, weil ich mich auf die eigene Firma konzentriere und auch auf unsere Kunden und auf unsere Partner und suche die Öffentlichkeit nicht.
Zum 100-Jahr-Jubiläum seines Unternehmens gibt er sein erstes grosses Interview. Er ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Es ist streng geregelt, welche Busse, welche Züge in der Schweiz fahren dürfen. Die SBB sitzt mit ihrem Monopol fest im Sattel. Nun findet der Bundesrat, es dürfe ein bisschen mehr freien Markt geben. Beispielsweise für private Fernbusse oder ausländische Eisenbahnunternehmen, die in die Schweiz fahren. Ob sich auch etwas für die Kunden ändert und wie schnell, das steht auf einem anderen Blatt. Aus dem Bundeshaus Cordin Vinzenz.
Der Bundesrat geht nicht so weit, wie das Teile des Parlaments wollten. Das sieht man am besten bei den Fernbussen im Inland. Hier sagt der Bundesrat, ja, solche Angebote soll es geben können, könnte es auch heute schon geben. Wenn ein privates Busunternehmen aber zum Beispiel von Zürich nach Bern fahren will, muss es die GEAS und die Halbtagsabonnemente anerkennen, es muss seine Fahrpläne und seine Billetverkaufskanäle vernetzen mit dem übrigen öffentlichen Verkehr in der Schweiz und vor allem das Busangebot darf keine wesentliche Konkurrenz sein für das Angebot, das es schon gibt, also zum Beispiel für die SBB. Nur, was heißt keine wesentliche Konkurrenz? Peter Füglistaler, der Direktor des Bundesamts für Verkehr.
Nur ein bisschen Konkurrenz ist auch zu akzeptieren. Und gerade in diesem Spannungsfeld werden wir jedes einzelne Gesuch prüfen. Und wir sehen da ein Potenzial, eine Entlastung und auch einen zusätzlichen Nutzen für die Kunden.
Die SBB reagiert zurückhaltend auf die Signale aus dem Bundesrat. Man dürfe die Errungenschaften des guten Systems des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz nicht aufs Spiel setzen, sagt Sprecher Olli Dischö.
Es ist eine Konkurrenz, die wir ernst nehmen mit unseren eigenen guten Angeboten. Wichtig für uns ist einfach, dass alle Anbieter, international wie auch national, in der Schweiz unterwegs sind, die gleich langen Spieße haben.
Interessiert reagiert Flixbus aus Deutschland. Bis jetzt fahren die grünen Busse von der Schweiz aus nur ins Ausland. Aber, sagt Sprecher Martin Mangiapia,
wir prüfen derzeit, ob ein Inlandsnetz für uns in Frage kommt. Dann würden wir natürlich auch einen Partner vor Ort brauchen und mit einem solchen zusammenarbeiten.
Was sich nicht ändert, in Zürich in den Bus nach München steigen und in St. Gallen schon wieder aussteigen, ist verboten und es soll auch verboten bleiben. Dieser Schutz des Schweizer Marktes brauche es weiterhin, sagt Peter Füglistaler.
Wir wollen nicht, dass mit ausländischen Sozialstandards und Löhnen, Leistungen in der Schweiz erbracht werden. Das gilt auch für den Gipser und den Maler. Und im Verkehr ist es halt dieses Verbot, die Leistung zu erbringen.
Vereinfachen will der Bundesrat dafür den Zugang für ausländische Bahnen zum Schweizer Schienennetz. Zwar fahren TGV und ICE schon heute in die Schweiz, sie müssen aber eine Kooperation mit der SBB eingehen. Das wäre in Zukunft nicht mehr nötig. Umgekehrt könnten Schweizer Bahngesellschaften dann auch über die Grenze ins Ausland fahren. Wo es hier konkret ein Potenzial ergibt, wird sich zeigen. Bundesamtsdirektor Füglistaler sprach heute von Nischenangeboten, ohne ein konkretes Beispiel zu nennen.
Private Busse dürfen nun quer durch die Schweiz fahren, bisher ein Tabu, da die SBB ein Monopol besitzt. Cordin Vinzenz, verliert die SBB nun diese Monopolstellung?
Das tut sie kaum, auch wenn der Bund Fernbusse im Inland vielleicht künftig etwas wohlwollender bewilligen möchte. Aber gleichzeitig hat er eben klargemacht, die Hürden bleiben sehr hoch. Ich habe es im Bericht vorhin erwähnt. Vor allem eben muss so ein Angebot eine sinnvolle Ergänzung sein zu dem, was es schon gibt und eben nicht eine direkte Konkurrenz. Und das sind schon große Einschränkungen und eben nicht das, was sich bürgerliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier vorgestellt haben, als sie ihre Vorstöße für mehr Markt im öffentlichen Verkehr eingereicht haben. Ein Teil wollte nämlich, dass solche Fernbusse zum Beispiel gar keine Konzession vom Bund mehr bräuchten.
Sie haben es erwähnt, es gibt ja bereits Angebote an Fernbuslinien, Stichwort Flixbus, allerdings erst ins Ausland. Macht der Bundesrat nun unumgängliche Zugeständnisse an bereits existierende Verhältnisse oder ist das der erste Schritt Richtung Liberalisierung des öffentlichen Verkehrs?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt Zugeständnisse macht. Bei den internationalen Fernbussen ändert sich ja eben nichts. Dieses Verbot, mit den Bussen innerhalb der Schweiz zu fahren und Leute aufzunehmen, die nur innerhalb der Schweiz fahren, das bleibt ja eben bestehen. Und alles andere wird man sehen. Peter Füglistaler vom Bundesamt für Verkehr hat ja eben gesagt, man werde jeden Einzelfall prüfen, wenn es um diese Fernbusse im Inland geht. Und daran wird man dann ablesen können, in welche Richtung es gehen soll. Ein Busunternehmen aus dem Kanton Zürich hat bereits Gesuche eingereicht für solche Fernbusverbindungen. 3 Linien quer durch die Schweiz will dieses Unternehmen betreiben. Das Konzessionsgesuch wird der Bund, so hat es heute geheißen, noch dieses Jahr behandeln. Das wird dann ein Gradmesser sein, wie es der Bund genau hält mit der Liberalisierung.
Danke, Cordine Vinzenz, direkt aus dem Bundeshaus. Gleich sprechen wir hier im Rendezvous über Katalonien nach weiteren Meldungen des Mittags. Und die kommen von Ueli Zindl.
Die Schweiz verkaufte im dritten Quartal mehr Waren ins Ausland und importierte auch mehr. Die Importe haben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,4% zugelegt, die Exporte um 2,5%, heißt es von der Eidgenössischen Zollverwaltung. Die Exporte der Uhrenindustrie haben in den vergangenen 3 Monaten um 6% zugelegt. An der Spitze stehen jedoch die Werkzeugmaschinenhersteller mit einem Plus von 13%. Das starke Wachstum bei den Importen sei hauptsächlich auf die chemisch-pharmazeutische Industrie sowie Bijouterie und Juwelierwaren zurückzuführen. In der Türkei dürfen künftig auch islamische Rechtsgelehrte zivile Eheschließungen vornehmen. Bisher durften dies nur bestimmte Staatsbeamte. Eine Mehrheit der Abgeordneten in der Hauptstadt Ankara stimmte für einen entsprechenden Gesetzesentwurf, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Der Entwurf für das Gesetz stammt von der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP von Recep Tayyip Erdogan. Die Opposition kritisiert die geplante Änderung als verfassungswidrig. Sie missachte das Prinzip der Gleichheit von Mann und Frau. Zudem werde der Kinderheirat Tür und Tor geöffnet. Der Europäische Gerichtshof bestätigt EU-Sanktionen gegen den ukrainischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch und seinen Sohn. Janukowitschs wehrten sich vor den EU-Richtern in Luxemburg gegen die Blockade ihres Vermögens. Die EU hatte diese Maßnahme ergriffen, weil in der Ukraine gegen die beiden wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder ermittelt werde, sowie gegen illegalem Transfer auf ausländische Konten. Ein ähnliches Urteil hat das Schweizer Bundesgericht gefällt. Es hat entschieden, dass das beschlagnahmte Geld des früheren gambischen Innenminister Usman Sonko blockiert bleibt. Sonko wird beschuldigt, in seiner Heimat Gambia Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Er wurde im Januar in der Schweiz festgenommen. Zuvor lebte er unbehelligt als Asylbewerber in einem Durchgangszentrum. Er hatte bei seiner Festnahme Bargeld von 14.000 Franken bei sich. Im Kanton Bern soll die Koranverteilaktion LIS verboten werden. Das empfiehlt die bernische Polizei und Militärdirektion den Gemeinden. Allfällige Gesuche für Koranverteilaktionen sollten abgelehnt werden, heißt es in der Mitteilung des Kantons Bern. Mit der Aktion werde extremistisches Gedankengut verbreitet. In der Schweiz prüfen die Behörden seit längerem, wie sie gegen die Aktion LIS vorgehen können. Der Nationalrat sprach sich für ein Verbot aus. Dafür fehlten im Moment aber die gesetzlichen Grundlagen, hielt der Bundesrat fest. Gleichzeitig begrüßt er es, wenn die Kantone Standaktionen nicht bewilligen. Die französische Filmschauspielerin Danielle Darrieux ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Darrieux wurde in den 50er Jahren ein internationaler Filmstar, unter anderem mit Filmen wie Der Reigen oder Madame de, beide unter der Regie von Max Ophüls. Darieux spielte in mehr als 100 Filmen, erhielt zahlreiche Preise, unter anderem für ihre Rolle im Film Acht Frauen. Sie stand noch bis vor wenigen Jahren vor der Kamera. Das Wetter: heute Nachmittag scheint überwiegend die Sonne, morgen ist es im Westen und in Jura-Nähe nur noch zeitweise sonnig, lokal fällt Regen, in anderen Regionen scheint trotz Wolken oft die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen um 20 Grad.
Katalonien weigert sich erneut, auf ein Ultimatum aus Madrid einzugehen und äußert sich nicht eindeutig zur Unabhängigkeit. Die Regierung in Madrid hat umgehend reagiert und erste Schritte zu bereits angedrohten Zwangsmaßnahmen angekündigt. Zugeschaltet ist nun Julia Macher in Barcelona. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont gibt sich unbeugsam, nimmt in Kauf, dass Madrid die Regierung in Katalonien außer Gefecht setzt. Was ist das für eine Strategie?
Ja, das ist eigentlich eine Doppelstrategie, was er heute Morgen in seinem Brief versucht hat. Zum einen möchte er Gesicht wahren gegenüber der eigenen Wählerschaft, gegenüber dem eher radikalen Teil der Unabhängigkeitsbewegung, der eine Republik um jeden Preis will. Deswegen hat er gedroht und gesagt, wenn ihr mit dem Artikel 155 ernst macht, dann mache ich ernst und rufe die unabhängige katalanische Republik aus. Zugleich hat er aber versucht, ein Friedenssignal gegenüber Madrid zu geben und gesagt, was bisher passiert war, sei gar keine Unabhängigkeitserklärung gewesen. Das sagt in dem letzten Absatz seines Briefes. Das Parlament habe über eine solche noch gar nicht abgestimmt. Das war schon der Versuch einer Deeskalation. Aber wenn man sich die Reaktion aus Madrid anguckt, kann man nur sagen, aufgegangen ist diese Doppelstrategie nicht.
Eben, Madrid will am Samstag Artikel 155 anwenden. Das heißt, Katalonien wird der Zentralverwaltung unterstellt. Was würde das bedeuten?
Was es genau bedeuten würde, das weiß man erst am Samstag, wenn der Ministerrat tagt. Der Ministerrat muss nämlich dann konkrete Maßnahmen entwickeln und diese Maßnahmen nochmal dem Senat vorlegen. Also theoretisch könnte die Zentralregierung einzelne Verwaltungen unter Madrider Obhut stellen, die Polizei, das Schulwesen oder die Finanzen. Es könnten auch einzelne Beamte oder Minister ersetzt werden. In einem extremeren Fall könnte das Parlament aufgelöst werden oder der katalanische Ministerpräsident des Amtes enthoben werden und der Rebellion angeklagt werden.
Könnte es, Julia Macher, denn auch sein, dass Madrid nur droht mit Artikel 155? Oder ist davon auszugehen, dass die Regierung tatsächlich ernst macht?
Sie wird ihn anwenden, das auf jeden Fall. Die Frage ist eben, in welcher Härte. Lässt sie dabei jetzt Augenmaß walten? Also nimmt sie nur Regierungskreisen, es immer wieder heißt, mikrochirurgische Eingriffe vor? Also ersetzt sie etwa nur bestimmte hohe Beamte oder einzelne Politiker? Oder macht sie ernst und löst etwa das Parlament auf oder enthebt den Ministerpräsidenten des Amtes? Das wäre ein Extremfall. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich jetzt die Stimmung in den nächsten Tagen bis Samstag entwickelt.
Die Katalanen sind ja in der Frage der Abspaltung auch gespalten. Man weiß nicht so recht, ob nun eine Mehrheit dafür oder dagegen ist. Wie ist denn jetzt die Stimmung heute in Barcelona?
Also in Barcelona regnet es heute in Strömen und das ist auch ein ganz gutes Bild für die Stimmung hier. Ich habe heute niemanden gesehen, der sich über die harten Worte oder die klare Ankündigung von Carles Puigdemont, die Unabhängigkeit auszurufen, gefreut hätte. Ich habe auch niemanden gesehen, der mit einer Fahne durch die Stadt gezogen ist. Es ist eher ja eine resignierte Stimmung. Man hat Angst, ist verunsichert, was jetzt kommt. Und viele haben das Gefühl, auch gar nicht mehr zu wissen, wie man in diese Situation überhaupt reingeraten ist. Es gibt immer mehr Stimmen, die Neuwahlen fordern. Übrigens nicht nur von Leuten, die in Spanien bleiben möchten, die eben ohnehin gegen diese separatistische Mehrheit im Parlament sind, sondern auch von Leuten aus der Unabhängigkeitsbewegung, die das immer noch als eleganteste Lösung des Konflikts betrachten.
Danke, Julia Macher, für diese Informationen aus Barcelona. Ja, der Konflikt zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung eskaliert weiter. Da stellt sich die Frage, wie die EU darauf reagieren soll. Bisher hat sie der spanischen Regierung den Rücken gestärkt. Wird die EU dabei bleiben? Diese Frage ist besonders aktuell, da sich heute und morgen die Staats- und Regierungschefs der EU zu ihrem ordentlichen Herbstgipfel treffen. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Bloße Traktantenlisten einer Sitzung sind oftmals eine trockene Angelegenheit. Nicht so bei diesem Gipfel. Hier hat bereits die Traktantenliste eine große politische Bedeutung. Denn wenn die Katalanen zu einem offiziellen Gipfelthema würden, wäre dies das Eingeständnis, dass ihr Konflikt ein europäisches Thema ist, das auf europäischer Ebene gelöst werden müsste. Die Katalanen unternehmen dennoch viel, um sich quasi aufzudrängen. So weilt der Minister für Auswärtige Angelegenheiten der katalanischen Regionalregierung, Raúl Remova, seit Tagen in Brüssel und setzt sich dafür ein. Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, aber ließ sich davon nicht beeindrucken. Vielmehr telefonierte er im Vorfeld des Gipfels mit dem spanischen Premierminister Mariano Rajoy und fragte diesen, ob er am Gipfel über den Katalonien-Konflikt reden wolle. Doch Rajoy lehnte ab.
I understand the prudence of the EU institutions publicly.
Er verstehe die Zurückhaltung in Brüssel, sagt Luc van Middelaar. Er war Berater von Tusks Vorgänger von Herman van Rompuy und weiß also bestens, wovon er spricht. Brüssel betrachte die EU als einen Club bestehend aus Staaten. Da sei klar, dass Brüssel zuerst mit Madrid spreche und nichts gegen den Willen Madrids unternehme. Und ein solcher Club habe aus grundsätzlichen Überlegungen auch kein Interesse, separatistische Bewegungen zu stärken und zu unterstützen.
Because again it is a club of states and weak states make for a weak union.
Wenn sich Regionen abspalteten, schwäche dies das Land und schwache Mitgliedstaaten schwächten die Union. Trotzdem, sagt Luc van Middelaar, habe sich Brüssel bereits sehr früh eine Hintertüre offen gelassen, die Unterstützung für Madrid aufzugeben. Er bezieht sich dabei auf die Stellungnahme der EU-Kommission vom Tag nach dem Referendum in Katalonien. Darin stärkt die Kommission Rajoy zwar den Rücken, sie habe Vertrauen, dass er den Konflikt lösen werde, sie betont aber auch, dass dies im Rahmen der Grundrechte geschehen müsse. Damit anerkenne die Kommission, dass die EU mehr sei als ein Club aus Staaten, nämlich auch ein Raum, in welchem die Menschen ihre Grundrechte sollen wahrnehmen können.
And once individual states cross the rights of citizens in a fundamental way, there would be a hook to step in.
Sollte Madrid die Grundrechte grundsätzlich verletzen, das wäre das grüne Licht für Brüssel, gegen Madrid vorzugehen. Doch bis dahin müsste einiges passieren. Luc van Middelaar vergleicht eine mögliche Abspaltung Kataloniens von Spanien schließlich noch mit dem Brexit. Bereits der Brexit ist ein enorm schwieriger und komplizierter Prozess. Um wie viel komplizierter wäre eine Abspaltung Kataloniens?
They would leave the currency union, the euro. They would leave the market, they would leave Schengen.
Die Katalanen würden den Euro verlassen, den Binnenmarkt, den Schengen-Raum und das alles gegen den Willen der Zentralregierung. Das wären unvorstellbare politische, rechtliche und ökonomische Schwierigkeiten. Ganz zu schweigen vom Risiko eines Bürgerkriegs.
And I think the European Union might, in a sense, say out a little bit more loudly that all these consequences are there and not encourage the illusions of local nationalisms.
Da fragt sich der frühere Berater von Herman van Rompuy, warum die EU nicht viel offensiver auf diese Gefahren und die Illusionen auch von regionalen Nationalisten hinweist. Vielleicht wird das ja die Botschaft der Staats- und Regierungschefs am heutigen Gipfel sein.
Oliver Washington. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Wie Chinas Kampf gegen Korruption die Schweizer Luxusuhrenverkäufe beeinflusst. Und Selisberg hoch über dem Vierwaldstättersee. 2 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, Ort des Dialogs zwischen Juden und Christen.
Die Politik, auch die theologischen Vertreter, die hatten sehr großen Mut für diese Zeit, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Was ist vom damaligen Geist gegen Antisemitismus geblieben? Wir besuchen das Urnerdorf kurz vor 1. Seit 5 Jahren geht China gezielt gegen Korruption vor. Die Antikorruptionskampagne gehört zu den Eckpfeilern von Xi Jinpings Politik. Im Fokus stehen Beamte aus dem Staatsapparat, Parteifunktionäre oder Mitglieder von Staatsunternehmen. Beim Volk ist die Jagd auf korrupte Kader beliebt. Chinas Führung will auch in Zukunft daran festhalten. Aber die Antikorruptionskampagne hat auch eine lähmende Wirkung. Aus Peking, Martin Aldrovandi.
Egal wer es ist, egal auf welcher Stufe, jeder wird untersucht. Keine Ausnahmen. hieß es in der in China beliebten Fernsehserie Im Namen des Volkes. Aufrechte Beamte machten darin Jagd auf korrupte Funktionäre, auf Beamte, die ihre Macht missbrauchten. Auch in der Realität können sich Chinas korrupte Beamte seit Xi Jinpings Amtsantritt vor 5 Jahren nicht mehr sicher sein. Politikwissenschaftlerin Zhu Jiangnan an der Universität Hongkong forscht über die Auswirkungen von Xis Antikorruptionskampagne.
So we basically look into the social media comments following.
Wir haben über 3 Jahre lang die Kommentare in den sozialen Netzwerken untersucht. Dies, nachdem jeweils ein korrupter, hochrangiger Funktionär gestürzt wurde. Die Mehrheit der Kommentatoren applaudierte jedes Mal. Die Antikorruptionskampagne helfe der Popularität der Zentralregierung und insbesondere von Präsident Xi. Denn die sei tief in der Kultur verankert, sagt Historiker und Sozialwissenschaftler Ding Xueliang.
In Chinese history, not just in
Schon vor der Volksrepublik China, in den Kaiserdynastien, war es so, dass wenn der Kaiser eine Kampagne gegen die Beamten losließ, sich die einfachen Chinesen freuten. China ist ein bürokratisches System. Wenn der Kaiser die Bürokraten bestrafte, riefen die Menschen: Lang lebe der Kaiser. Und doch steht immer wieder der Vorwurf im Raum, dass Xi Jinping damit auch politische Gegner aus dem Weg schaffe. Was ist da dran? Zhu Jiangnan? Von den Funktionären, die während der Antikorruptionskampagne verhaftet worden sind, gehören kaum welche zu den Anhängern von Xi. Ich denke, das ist auch normal, oder? Denn als Anführer wollen sie sich selbst nicht schwächen oder zeigen, dass sie Probleme mit ihren eigenen Leuten haben. Ding Xueliang sagt, man müsse Chinas Regierung zumindest dafür Respekt zollen, dass sie die bisher längste und größte Antikorruptionskampagne aller kommunistischer Staaten führe. Aber sie könne so nicht weitergehen. 99% der Beamten wollen kein Risiko eingehen und tun jetzt deshalb gar nichts mehr. Sie warten ab und schauen, was passiert. Das ist sehr schlecht, denn so käme das System zum Stillstand mit Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Sozial- und Umweltpolitik. Auch Restaurants und Hotels kriegen die Folgen der Antikorruptionspolitik zu spüren. Wurde auf offiziellen Empfängen und Banketten früher geklotzt, müssen Beamte heute bescheidene Speisen bestellen. Die Kampagne werde in Zukunft wahrscheinlich weniger intensiv geführt, sagt Zhu Jiangnan, so zumindest ihre Hoffnung. Weg von der dramatischen und medienwirksamen Jagd auf korrupte Beamte und hin zu einer Institutionalisierung. Routinekontrollen auf allen Ebenen, regelmäßige Berichte und Überprüfungen. Erst gestern lobte Xi Jinping auf seiner Rede zum Parteikongress die Partei für die Korruptionsbekämpfung und sagte, die Kampagne habe eine überwältigende Stärke erreicht. In welcher Form sie konkret weitergeht, wird seine zweite Amtszeit zeigen.
Martin Aldrovandi. Die Antikorruptionskampagne Chinas hat auch Auswirkungen auf die Schweiz. Von hier sind in den letzten Jahren deutlich weniger Luxusuhren nach China exportiert worden. Nun aber steigen die Verkaufszahlen wieder. Ist das ein Indiz, wohin sich die Antikorruptionskampagne entwickelt? Massimo Agostinis.
Schweizer Uhren sind bei Chinesen äußerst beliebt. Das Land der Mitte ist deshalb zum wichtigsten Absatzmarkt für helvetische Uhren aufgestiegen. Umso heftiger war der Einbruch, als Peking seine Antikorruptionskampagne verstärkte. Jean-Daniel Pasch, Präsident des Verbandes Schweizer Uhrenindustrie. Die chinesische Zentralregierung habe das gesamte Luxusgütersegment unter Generalverdacht gestellt. Auch Schweizer Uhren galten plötzlich als potenzielle Korruptionsgeschenke für gefügige Beamte. Das habe dazu geführt, dass sich niemand mehr eine Schweizer Uhr ans Handgelenk gebunden habe, sagt Basch. Diese Phase scheint überwunden zu sein. Die neueste Außenhandelsstatistik der eidgenössischen Zollverwaltung zeigt es. In den vergangenen 3 Monaten haben die Uhrenexporte insgesamt um 6% zugelegt. Ein schöner Teil des Wachstums ist auf den Handelsplatz Hongkong zurückzuführen. Von dort gehen die Uhren nach China. Die Schweizer Uhren haben also wieder Terrain gewonnen. Jean-Daniel Pasch.
Ça fait maintenant 5 mois de suite que nous avons des chiffres positifs dans les exportations.
Schon Anfang Jahr hätten die Uhrenfirmen festgestellt, dass es mit den Bestellungen auch aus Hongkong wieder aufwärts gehe. Seit 5 Monaten stiegen auch die Verkäufe wieder. Ob das bedeutet, dass die chinesische Regierung ihren Kampf gegen die Korruption verlagert, weiß Bash nicht. In seinem Verband habe man aber festgestellt, dass der Besitz von Luxusgütern von der Regierung nicht mehr gleichgestellt werde mit Korruption. Die Folge hat nicht lange auf sich warten lassen. Die Chinesen kaufen wieder Schweizer Uhren. Trotz besserer Absatzzahlen in Asien, vom Allzeithoch im Jahr 2014, ist die Uhrenbranche noch weit entfernt. Damals brachen die Umsätze in China wegen der intensivierten Antikorruptionskampagne ein. Doch die Branche blickt heute wieder zuversichtlich nach China.
Fünf Minuten vor eins. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nachdem Millionen von Juden in KZs vergast worden waren, stellte sich die Frage, wie konnte solches geschehen? Was hat Christen zu dieser Massenvernichtung getrieben? Im Sommer 1947, 2 Jahre nach Kriegsende, trafen sich deshalb internationale Vertreter aus Religion und Politik zu einer Konferenz in der Schweiz, und zwar im kleinen Urnerdorf Selisberg. Nun hat die Universität Luzern die Hintergründe dieser Selisberger Konferenz erforscht. Was von jener historischen Konferenz im Dorf noch heute spürbar ist, Malin Zehnder berichtet.
Hoch über dem Vierwaldstättersee thront das Hotel Sonnenberg, ein imposanter Bau im Jugendstil. Hier trafen sich über 60 Intellektuelle des Juden- und Christentums. Sie einigten sich auf Vorschläge, um die christliche Lehre von judenfeindlichen Vorurteilen zu befreien und legten so einen Grundstein für den Dialog zwischen den beiden Weltreligionen. Das einstige Nobelhaus hat seinen Glanz verloren. Die Räume wirken baufällig. Heute ist es ein Zentrum der Maharishi-Bewegung, die sich mit transzendentaler Meditation beschäftigt. Im großen Saal, wo vor 70 Jahren Maßnahmen gegen Antisemitismus diskutiert wurden, hört man im Hintergrund sphärische Musik. Otto Odermatt ist langjähriger Leiter des Meditationszentrums. Von der Selisberger Konferenz, die hier stattgefunden hat, wisse er nichts.
Gästebücher sind leider verloren gegangen hier. Sonst habe ich nie etwas gesehen und nie etwas gehört.
Aber auch im Dorf selbst mit seinen heute 700 Einwohnerinnen und Einwohnern weiß man wenig darüber. Christoph Näpflin ist Tourismusverantwortlicher und hat in verschiedenen Archiven nachgeforscht, ohne Erfolg.
Auch im Gemeindearchiv, im Archiv vom Hotel, was noch vorhanden ist, oder auch im Kirchenarchiv sind weder die Thesen noch die Konferenz ein Thema.
Der Tourismusfachmann hat ältere Einheimische gefragt nach dem historischen Treffen. Die Konferenz gegen Judenfeindlichkeit sei damals kaum ein Thema im Dorf gewesen. Näpflin glaubt, kurz nach dem Krieg hätten die Menschen hier wohl ihre eigenen Sorgen gehabt.
Die Leute, die heute bereits auch im Alter von 80 und älter sind, haben dann oft auch erzählt, dass ihre Eltern bewusst solche Themen an ihnen vorbeigeschleust haben, damit man am Mittagstisch eben nicht so brisante, für damalige Zeit hochsensible politische Themen diskutieren musste.
Und im Dorf Selisberg seien die Konferenzteilnehmer aus 19 Ländern kaum gesehen worden. Sollte der Religionendialog also geheim in der Abgeschiedenheit eines kleinen Dorfes stattfinden? Nein, im Gegenteil, sagt der Rabbiner Joshua Ahrens, der am Forschungsprojekt der Uni Luzern mitgearbeitet und die Selisberger Konferenz erforscht hat. Die Botschaft, nämlich gegen Antisemitismus anzutreten, sei damals in breiten Kreisen angekommen.
Insgesamt in der Gesellschaft wurde es natürlich eine Diskussion und auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, ist es ja auch Teil der sogenannten Re-Education geworden, das heißt auch der Dialog zwischen den Religionen. Aber jetzt in so einem kleinen Dorf in der Innerschweiz, dort war das wahrscheinlich auch trotzdem dann noch nicht so relevant.
Der Austragungsort Selisberg übrigens war eher zufällig gewählt. Die Städte Genf und Zürich seien schlicht zu teuer gewesen, sagt Ahrens. Die Konferenz von 1947 habe einiges in Bewegung gebracht.
Denn da kamen die wichtigen Leute zusammen, die dann später eine Veränderung herbeigeführt haben zum Verhältnis des Judentums. Und letztlich hat eben auch die Thesen dieser Konferenz dazu beigetragen, Nostra Aetate im Zweiten Vatikanischen Konzil, also eine Neubestimmung der katholischen Kirche gegenüber dem Judentum, zu formulieren.
Die über 60 Teilnehmer der Konferenz verabschiedeten damals 10 Thesen. Diese legten ein anderes Verhältnis der Christen zu den Juden fest. Man habe viel erreicht innerhalb der Kirchen. Gesellschaftspolitisch hingegen gäbe es noch viel zu tun, glaubt der Rabbiner.
Leider sieht man auch gerade in der heutigen Zeit wieder auch ein Erstarken des Antisemitismus, aber eben weder im traditionellen religiösen Antijudaismus, sondern eher im Bereich sozusagen des rassischen, des politischen Antisemitismus.
Er ist überzeugt, eine Konferenz wie damals vor 70 Jahren im beschaulichen Seelisberg bräuchte es denn auch heute wieder.
Marlies Zehnder. Gleich im ersten und vierten, seit 100 Jahren behauptet sich die Firma Wallo als Familienbetrieb im harten Baugeschäft. Wie man das schafft, Chef Wallo Bertschinger gibt im Tagesgespräch Auskunft in einem seiner seltenen Interviews nach den Schlagzeilen mit Uli Zindl.
Die spanische Zentralregierung will mit Zwangsmaßnahmen gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen von Katalonien vorgehen, nachdem dessen Regionalregierung ein zweites Ultimatum hat verstreichen lassen. Katalonien könnte nun der Zentralverwaltung unterstellt werden. Der Bundesrat will ausländischen Bahnen den Zugang zum Schweizer Schienennetz öffnen und den nationalen und internationalen Busverkehr weiterentwickeln. Die nationalen Busunternehmen dürfen Fernverkehrslinien anbieten, müssen aber in das bestehende ÖV-System eingebunden werden und sich an das geltende Arbeitsrecht halten. In der Schweiz haben die Importe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,4% zugelegt, die Exporte um 2,5%. Bei den Exporten stehen Werkzeugmaschinenhersteller mit einem Plus von 13% an der Spitze, bei den Importen die chemisch-pharmazeutische Industrie.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.